Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Extraprobe. Auch heute wieder mit Karl Hensel
und Robert Schad.
Servus Karl.
Moin.
Servus, liebe Hörerschaft. Wir hoffen, es geht euch gut. Es ist Mitte Februar. Ich hoffe, dir, lieber Karl, geht's gut. Deinen Chören geht's gut und ihr seid inzwischen erfolgreich musikalisch ins Jahr gestartet. Wie schaut's da aus?
Ja, sicherlich, bestimmt. Also, wenn diese Folge ausgestrahlt werden wird, dann werden wir wahrscheinlich schon ein wunderbares Semesterkonzert absolviert haben. Um hier mal das schöne Futur 2 zu nutzen. Oh. Ja, also darf man vielleicht verraten, wir nehmen ein bisschen vorher auf und in diesem Fall steht das Konzert jetzt erst noch vor uns mit dem Programm, was eigentlich ein bisschen ein Update zu unserer Folge Mitbestimmung im Chor ist, weil das vom Chor zusammengestellt wurde. Aber können wir ja vielleicht später nochmal drüber reden, wie das so funktioniert hat. Genau, aber wir sind auf jeden Fall gut gestartet. Und wie sieht's bei dir aus?
Oder euch? Ja, ähnlich. Also wir haben ja erstmal am Anfang des Jahres getöpfert und also Töpfer meint Harald Töpfer, zu Englisch Harry Potter, für alle, die es nicht wissen, mal ein ganz anderes Projekt gewesen. Diese, wer es nicht kennt, es gibt ja diese Live-in-Concert-Projekte, bei denen also der Film in einem Konzertsaal auf riesen Leinwand abgespielt wird und dann Orchester und in dem Fall eben auch Chor die Filmmusik 1:1 live dazu musizieren. War ein sehr, sehr eindrückliches Erlebnis. Für mich als Filmmusikfreund ein riesengroßer Spaß. Und ja, das wirkt sich weiter aus, also das ist von der Planung her auch schon länger klar, aber das Ensemble Compassione wird am Anfang des Jahres jetzt ein Yaelu-Uraufführungsprojekt machen, also nicht Uraufführung von Yaelu, sondern Werke von Yaelu und eine Uraufführung, die allesamt aber auch so ein bisschen in die filmmusikalische Sprache rübergehen, also da streut das quasi weiter. Und ja, also ich bin mal selber gespannt, was das Jahr so bringt. Es startet vielseitig und bei mir ist es mit Compassione eigentlich so ähnlich wie bei dir, wie du das schon angedeutet hast, bei deinem Unichor. Dieses Yaelu-Projekt ist quasi so ein bisschen auf einen Wunsch aus dem Ensemble herausgewachsen, die sich immer wieder mal diesen Komponisten gewünscht haben. Und deswegen würde ich schon gerne jetzt direkt darauf zu sprechen kommen, Karl. Ihr habt ja jetzt wirklich beim Unichor so ein richtiges Programm, wenn ich mich richtig erinnere, mit Abstimmung und allem Möglichen zusammengestellt. Erzähl doch mal, wie ist denn das gelaufen? Darfst du uns das verraten?
Bestimmt. Weiß ich nicht, mache ich jetzt einfach. Liebe Grüße, ich weiß, dass es einige aus dem Unichor hören. Was haben wir gemacht? Also die Idee war eben wirklich so ein Liederprogramm zusammenzustellen, das mehr oder minder aus dem Chor selbst kommt. Das mehr oder minder kann ich jetzt ja noch kurz erläutern. Wir haben also gesagt, ja, sendet doch mal eure Vorschläge ein. Es war so ein bisschen begrenzt, weil wir eben eine gewisse Vielfalt haben wollten auf so ein bisschen dieses Stichwort Lied. Also dass jetzt eben nicht da die 15-Minuten-Motette oder sowas kommt, sondern eher so in Richtung Liedform etwas kürzer gehalten und jetzt nicht die riesige Besetzung. Und da sind dann knapp 100 Vorschläge eingegangen. Und das war natürlich sehr schön. Allerdings führte das auch dazu, dass wir dann irgendwie vorsortieren mussten, weil es nicht so richtig sinnvoll ist, einen Chor von 100 Leuten über 100 Stücke abstimmen zu lassen. Da kriegst du am Ende dann nicht so wirklich sinnvolle Ergebnisse raus, beziehungsweise die Leute können sich die Sachen gar nicht angucken, sondern klicken nur die drei Sachen an, die sie schon kennen und machen weiter. So, das sollte ja gerade nicht das Ziel sein, dass irgendwie jeder nur das wählt, was er oder sie schon kennt. Und deswegen haben wir dann das so ein bisschen vorkategorisiert und haben geguckt, okay, was haben wir da so für Kategorien? Also zum Beispiel eben in welche Art von Musik kann man das einordnen? Ist das jetzt eher Rock, Pop, Klassik oder so diese, ich sag ja gerne Pop-Klassik, also so ein bisschen diese nicht klassische Klassik, sondern so Richtung Yaelu und Whittaker und Co.
Postmoderne auch genannt.
Genau, und Filmmusik und Musical war auch noch eine Kategorie. Da haben wir so ein bisschen geguckt, okay, wie viele sind da so drin? Und dann habe ich quasi versucht, da eine repräsentative Auswahl zu machen aus diesen Einsendungen von 30 Liedern. Und genau, die sollten halt dann auch anteilig wieder so ungefähr aufgebaut sein oder ausgewählt sein. Und einige wurden auch mehrfach vorgeschlagen, die sind dann natürlich direkt da auch in der Shortlist sozusagen gelandet. Und dann hat der Chor abgestimmt über diese 30 Lieder. Und dann haben wir angefangen, oder habe ich dann angefangen zu gucken, okay, wie kann man daraus jetzt ein Programm bauen, und habe dann von oben angefangen sozusagen die Stücke zu nehmen, bis ungefähr einerseits eine Konzertlänge erreicht war, beziehungsweise andererseits, muss ich jetzt an der Stelle sagen, waren auf der Liste oben doch relativ viele Stücke, die jetzt auch gar nicht so super leicht sind für so einen Unichor, der sich so jedes Semester ein bisschen neu wieder zusammenwürfelt aus ganz vielen unterschiedlichen Personen, von mega erfahren bis hab noch nie im Chor gesungen, so dass das dann gar nicht so viele Lieder waren, die am Ende dann jetzt aus der Auswahl übrig geblieben sind. Ich glaube nur 8. Und ich habe mir dann, hatte ich vorhin schon angekündigt, noch die Option offen gehalten, mir noch 2 Stücke selber zu wünschen, die dann ein Kammerchor jetzt noch dazu musiziert. Ja. Und es ist also auch, wir haben 2-mal Yellow dabei tatsächlich, deswegen finde ich das ganz lustig, dass das bei dir auch im Ensemble der Wunsch war. 2-mal Yellow ist dabei, das Rheinberger Abendlied ist dabei, also ein paar Ticks sind gesetzt. Es ist Filmmusik dabei aus Le Chorist und ja, so eine bunte Mischung.
Herrlich. Und wie war das Arbeiten damit? Also löst das auch im Chor, ich sag mal, auf die Motivation bezogen einiges aus, oder hast du da eher keinen Unterschied wahrgenommen? Also wie hat sich das auf den Chor ausgewirkt?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil halt eben, also der Chor, der das ausgewählt hat, war ja der Chor des letzten Semesters, und der Chor, der es jetzt probt, ist der Chor dieses Semesters. Und da ist eine große Überschneidung da, aber wir haben in diesem Semester enorm viele neue Sängerinnen und Sänger auch dazu bekommen. Und das fiel mir jetzt neulich erst wieder auf, ich war mir gar nicht so sicher, inwiefern die das alle voll verinnerlicht hatten, wie dieses Programm zustande gekommen ist. Aber um an die letzte Folge anzuknüpfen, ich werde dann ja auch moderiert haben bei dem Konzert.
Wundervoll.
Und dann werde ich wahrscheinlich darauf hingewiesen haben, werden, tun, sein sollen. Genau. Und also deswegen finde ich das schwierig zu vergleichen sozusagen, weil eben dieser Cut der Semesterpause dazwischen ist und plötzlich extrem viele neue Leute dabei waren, und eigentlich der Teil derer, die jetzt wirklich das Programm ausgewählt haben, der Anteil liegt vielleicht bei, wenn es gut läuft, 50%. Vielleicht sogar weniger, glaube ich, ehrlich gesagt, weil wir wirklich viele neue Leute dieses Semester hatten.
Ja, ist ja ein schönes Feedback. Ist ja ein schönes Feedback an den Chor, an dich, dass so viele neue Leute sich für den Chor interessieren und bereit sind mitzumachen. Das heißt, okay, man kann also nicht direkt sagen, ob es jetzt der Probenstimmung positiv zuträglich war oder nicht, weil ich merke, ich werde das jetzt auch für mich in diesem Jahr feststellen, wie das so ist. Also ich habe neben diesem Yellow-Projekt auch dann noch im Herbst ein Projekt, wo ich auch einen mehrfach geäußerten Wunsch durch verschiedene Leute aus dem Ensemble berücksichtigen werde, wo es dann um die musikalischen Exequien von Heinrich Schütz geht. Ist gleich, musste ich mich jetzt nicht groß überzeugen lassen, aber es hat sich diesmal auch programmatisch ganz gut ergeben, und ich bin mal gespannt, wie das auf die Probenatmosphäre und die, also gerade bei dem Ensemble an sich schon gute Motivation sich auswirkt, ob man da was merkt oder nicht. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen länger über dein Projekt nachgedacht und seitdem auch so ein bisschen selber beobachtet bei mir, wie das so ist mit Wünschen aus dem Chor, also Stückewünsche, die an einen herangetragen werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass du damit auch regelmäßig zu tun hattest oder wie auch immer. Wie ist denn das bei dir? Wie oft kommen die Leute auf dich zu und fragen dich, können wir mal das machen, können wir mal das machen, können wir mal das machen?
Ja, ich denke schon häufig. Das ist, also gerade, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mit so einem Knabenchor zum Beispiel arbeite, da sind ja immer so Generationen, die so Dinge weitertragen, ne? Und da passiert es auch häufig mal, dass irgendwie sich so Sachen verselbstständigen, so immer wieder ähnliche Wünsche kommen, die irgendwie, das war mal ein Running Gag, war das mal eine Zeit lang irgendwie, dass ständig sich Unser Leben ist ein Schatten von Johann Bach gewünscht wurde.
Das hast du schon mal gesagt, ja,
stimmt. Ja, habe ich schon mal erzählt hier, glaube ich, was das schon ein dicker Klopper ist, so. Und das war irgendwie mal ein bisschen angeprobt worden, und dann hat es irgendwie doch nicht funktioniert. Also es war vor meiner Zeit, und dann kam immer wieder dieser Wunsch, und das fand ich irgendwie total, total niedlich. Ja, passiert schon häufiger, und manchmal sind die Vorschläge auch interessant, wobei man da natürlich auch ehrlicherweise sagen muss, also es ist jetzt noch nicht so häufig vorgekommen, dass mir was vorgeschlagen wurde, was ich jetzt noch nicht kannte und was ich dann machen wollte. Muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Also da will ich mich jetzt auch nicht zu zu volksnah hier präsentieren. Meistens kennt man es schon irgendwie und hat schon so ein bisschen eine Meinung dazu. Oder wenn es Sachen waren, die ich noch nicht kannte, waren es tatsächlich oft Sachen, die ich jetzt eher nicht so passend für den Chor fand, ehrlich gesagt. Deswegen war das jetzt schon interessant, das nochmal so aus dem Chor tatsächlich direkt zu bekommen, was dann quantitativ am Schluss, also was sozusagen die Mehrheit an Stilistik dann da so bevorzugt. Romantik und Yellow.
Ja, ist ja auch fürs
Publikum. Und etwas schön, Filmmusik.
Also. Ja, genau. Naja, Yellow, um Filmmusik, Romantik, das geht ja alles irgendwie so ein bisschen ineinander über. Geht alles so ein bisschen in ähnliche Richtungen,
Ich war ja echt ein bisschen neidisch auch da auf euer Filmmusikprojekt, muss ich sagen. Um jetzt kreisen wir ein bisschen zurück wieder, aber ist ja nicht schlimm, vielleicht. War ich schon ein bisschen neidisch. Das sah schon sehr, ich habe da so ein bisschen aus der Ferne mitverfolgt, das sah schon sehr cool aus da. Und was hat denn da der Chor eigentlich alles so für Funktionen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Filmmusik Nerd im positiven Sinne, wie du das bist, so dass ich da nicht immer so genau drauf achte. Ich habe immer das Gefühl, bei den meisten großen Filmmusiken geht das ja über im Hintergrund bei dramatischen Stellen nicht hinaus. Was ist denn da bei Harry Potter noch, was gibt's denn da noch so für Einsätze überhaupt?
Also die Textvielfalt ist tatsächlich phasenweise recht beschränkt. Also ich kann zum Beispiel sagen, bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, also was jetzt unser Projekt war, ist es tatsächlich so, dass sich der Text für die Tenöre und Bässe in der gesamten Filmmusik auf A, O und U beschränkt. Ja, es ist schön, wenn du mal ein Projekt mit Textsicherheit hast, ist ganz neues Erlebnis. Also nee, es ist tatsächlich häufig so in der Filmmusik, dass der Chor quasi ein weiteres Orchesterinstrument ist und quasi auch so eingesetzt wird. Ne? Also du hast ja gerade bei John Williams, der hat ja einen riesen Orchesterapparat, wo aber wirklich manche Instrumente drin sitzen, die eben dann mal irgendwie fünfmal im Film über die Harfe streichen dürfen oder so irgendwie einfach so einen kleinen Effekt dazu geben. Und der Chor ist für John Williams einfach ein weiteres Orchesterinstrument. Das merkst du, das setzt er als Farbe ein, als Zusatz, manchmal auch als Verdoppelung irgendeiner Stimme, die schon im Orchester vorhanden ist. Und das merkst du vor allem, wenn du es live aufführst, denn ein John Williams muss sich im normalen Filmmusikgeschäft keine Gedanken darum machen, woher sich ein Chor jetzt beispielsweise seine Töne holt oder so. Das ist eben alles unter Studiobedingungen produziert und dann wird eben kurz vor Aufnahme der Ton gegeben und dann heißt es sing. Ich habe mich da auch in einer der Pausen mit unserem Hauptdirigenten, weil am Ende waren wir zu dritt, weil noch zwei Leute den Chor eben leiten mussten, weil er so weit weg stand vom Dirigenten und der mit dem Orchester so komplett beschäftigt war und dann gleichzeitig noch selber dirigiert wurde, denn so ein Projekt läuft ja so ab, dass der Dirigent die Partitur vor sich hat und über der Partitur nochmal einen eigenen Bildschirm, auf dem der Film ebenfalls läuft und da wandern dann visuelle Signale drüber, also Balken, die ihm zeigen, wo ist er gerade im Takt oder da leuchten Punkte auf, die ihm das neue Tempo durchgeben. Und bei John Williams ist es so, dass das Tempo zum Teil taktweise wechselt und die Taktart zudem auch. Also du dirigierst gerade ein Vierviertel und im nächsten Moment kommt dann ein Fünfachtel im neuen Tempo um die Ecke. Also der war dann quasi nur noch am Organisieren und deswegen mussten wir dann uns noch extra um den Chor kümmern. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich mit ihm unterhalten, mit Benjamin Pope und der hatte dann auch irgendwann in der Pause prägnant gesagt, well, it's not intended to be performed live. Das hat man dann eben gemerkt, also es ist nie angelegt worden, um im Konzert aufgeführt zu werden und deswegen war das also bis zur ersten Vorstellung und auch noch bis zur zweiten und zur dritten die größte Arbeit für den Chor, wirklich die Töne zu finden und in diesem Lärm, der da manchmal stattfindet, mit der Stimmgabel trotzdem sich noch das A zu holen und von da die Töne abzuleiten. War auch eins der Geräusche des Wochenendes, herunterfallende Stimmgabeln.
Oh Gott.
Nochmal eigene Percussion quasi. Aber genau, also der Chor ist meistens ein zusätzliches Orchesterinstrument, der dann auch ganz sporadisch eingesetzt wird. Bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban kommen aber immerhin noch zwei Frauenchor oder im Film einmal Knabenchor, einmal Frauenchorstücke dazu, von denen beide sich aus Texten von William Shakespeare zusammensetzen. Also das bekannteste Stück, was wahrscheinlich auch über den Film hinaus bekannt sein könnte, ist eine Vertonung von Double Trouble Toil, Double Double Toil in Trouble, also Macbeth Text, der Hexengesang, und der wird ziemlich prominent im Film eingesetzt. Also da hatten dann zumindest die Frauen in unseren beiden Chören wenigstens noch ein bisschen auch mit Textarbeit zu tun. Das kann aber natürlich auch von Film zu Film schwanken. Bei Herr der Ringe beispielsweise hast du ja erstens einen wesentlich größeren Chorpart, der dann auch in allen möglichen Sprachen singt. Also wenn die Chöre dann für die Zwerge singen, dann gibt es zum Teil Urlaute, wie du es auch gerade vorgemacht hast. es gibt aber auch eben Gesänge für die Elben. Und die werden dann eben in Elbisch abgehalten. Also da hat der Chor deutlich mehr zu tun. Wenn man jetzt aber so einen Querschnitt durch die Filmmusik machen müsste, könnte man schon sagen, Chor ist großteils eher ein zusätzliches Instrument, als jetzt wirklich, so wie wir es aus dem chorsymphonischen Bereich kennen, nochmal so ein eigener Darsteller, der quasi vom Orchester begleitet wird. Das ist in der Filmmusik eher nicht so. War aber für uns eben ein sehr, sehr spannendes Projekt, eine spannende Reise. Also uns heißt in dem Fall der Kammerchor Cantamus Dresden, bei dem, ich erinnere mich noch, als wir vor 1,5 Jahren angefragt wurden, der Vorstand so skeptisch war und sagte, ob die Leute das wollen, ich weiß ja nicht. Ich habe damals gleich gesagt, also Entschuldigung, ich bin Filmmusikfan, wir machen das. haben das dann auch so dem Chor vorgestellt, und der Chor war sofort dabei. Also die hatten total Lust, mal was anderes zu machen, und haben das dann auch am Wochenende wirklich genossen. Also wir können jetzt auch alle miteinander den Film auswendig. Ich habe dann auch schon mitbekommen, dass unsere Männerstimmen, Tenöre und Bässe während des Films dann auch mehr Zeit hatten als die Frauenstimmen, weil sie eben nicht ganz so viel zu singen hatten, sich dann auch beim dritten Film gucken schon auf Filmfehler und so weiter gestürzt haben. Also gesucht haben, wo gibt's irgendwelche Ungereimtheiten und alles Mögliche. Das hat also sehr viel Spaß gemacht. Filmfehler, richtig.
Fans von Cold Mirror. Ja.
Cold Mirror ist jetzt fertig, ne?
Ja, leider.
Mit dem ersten. Ja, hat ja erstmal angedeutet, dass sie nicht weitermacht mit Harry-Potter-Filmen, sondern mal was anderes machen möchte. Verständlich. Ja, aber es war ein tolles Projekt, und was für mich so nebenbei noch eine tolle Erfahrung war, war einfach mal so, ja, es waren dann insgesamt vier Tage Konzerthausbetrieb mitzubekommen. Ja. Und das ist ja für uns, die wir sonst eher so in der, ich sag mal, freien Landschaft unterwegs sind, die wir Projekte, wie es auch unser Professor schon immer sagte, zu 70% planen müssen, bevor wir dann 30% Musik machen, war das schon ein sehr, sehr angenehmes Erlebnis, wenn du wirklich mal in so eine Institution kommst, die durch und durch strukturiert, organisiert ist. Du hast für jedes Department, für jede Angelegenheit hast du einen Ansprechpartner, der da ist. Du hast klare Zeitangaben, du hast klare Strukturen und konntest also dich am Ende dann wirklich komplett auf die musikalische Arbeit einlassen, und das hat mal wirklich Spaß gemacht. Also es war ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis rundum quasi. Weiß nicht, hast du auch sowas mal gehabt? Wie läuft das bei dir? Ich weiß ja, bei Knabenchor zum Beispiel, also bei den Lübecker Knaben, da bist du mit Hauptorganisator gewesen. Beim Unichor hast du, glaube ich, auch einen Vorstand hinter dir, aber bist eben doch auch komplett in die Organisation involviert. Wie läuft das bei dir so ab? Hast du auch mal so Möglichkeiten, einfach mal im Konzertbetrieb mitzumachen? Wahrscheinlich als Solist dann eher, oder?
Ich wollte gerade sagen, da mache ich immer meinen Urlaub. Mein Organisationsurlaub ist immer Tenorsolo singen. Vor allen Dingen auch noch Tenor, weil Tenöre ja auch so klischeemäßig, ne? Also da kann man sagen, ich bin hier nur der blöde Tenor. Sag mir, wann ich da sein muss und was wir singen. Und dann geht's los.
Bestenfalls rechtzeitig.
Ja. Im besten Fall rechtzeitig, im besten Fall mit der richtigen Ausgabe und so. Ja, nee, genau, das ist dann immer so ein bisschen mein Organisationsurlaub. Jetzt überlege ich gerade, ansonsten, ja, nee, so in dem Stil, so eine Erfahrung hatte ich da, glaube ich, noch nicht. Ich meine, wir sind mal irgendwann mit der Knabenkantorei sind wir mal irgendwann in der Musik- und Kongresshalle hier in Lübeck aufgetreten bei so einem großen Jubiläum von einer ortsansässigen Sparkasse hier, und da war das natürlich auch so ein bisschen, da wurde man dann schon begrüßt und hier, wir führen sie entlang und dann gehst du durch 50.000 Gänge, dann kommst du an deine Umkleide an und wir holen sie ab, sobald es losgeht. Und und im Theater habe ich das natürlich, wir haben ja oft, ich habe öfter Knabensolisten dann fürs Theater vorbereitet, und da habe ich das so ein bisschen miterlebt, wobei ich sagen muss, da bin ich ja, aber ich habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, das hat mich ja nochmal so darin bestätigt, dass ich eigentlich im Theater nicht arbeiten möchte, weil das war mir zu wuselig. Du sagtest ja gerade, da gibt's jedes Department und alle haben ihre Zuständigkeit. Ich glaube, das ist im Konzerthaus auch ein bisschen klarer. Bei der Oper im Theater habe ich immer das Gefühl, da hast du auch die ganzen Departments, aber das sind auch fast alles künstlerische Departments. Das heißt, die kriegen sich dann auch immer, das ist immer so ein bisschen so eine, und ich weiß, manche mögen das, aber es ist immer so eine ganz leicht, auch immer so leicht negativ mitlaufende, wir sind Künstler, wir sind aber auch Künstler, weißt du, die einen machen das Kostüm, die anderen machen die Bühne und so weiter und dann kommt Dirigent und Regisseur und alle wissen eigentlich am besten, wie es geht und irgendwie arbeitet man dann schon zusammen, aber für mich war da immer so eine leicht unterschwellig, so eine Anspannung da irgendwie zwischen diesen ganzen künstlerischen Richtungen und das hat mich ein bisschen,
ich sehe da für mich immer so einen Unterschied und weiß, glaube ich, selber, dass das sehr, sehr viel mit Klischee-Denken behaftet ist, aber trotzdem, für mich ist ja der Unterschied zwischen Konzerthaus und Theater auch der, also gerade auch aufs Orchester bezogen, du sitzt ja die meiste Zeit erstens in einem Graben unten.
Ja, oh Gott.
Es ist zweitens möglichst dunkel. Also damit du auch nicht gesehen wirst. Und im Konzerthaus ist das ja eine ganz andere Atmosphäre und Stimmung. Also im Theater, wenn wir jetzt gerade mal von Oper sprechen und so, bist du ja, wenn du jetzt nicht gerade Solistin, Solist bist, auf der Bühne eher damit beschäftigt, als Dirigent und als Orchester auch eher nicht aufzufallen oder optisch auf jeden Fall nicht wahrgenommen zu werden. Ja. Und im Konzerthaus dreht sich der ganze Spieß ja richtig um.
Ja.
Da sitzen ja alle, um das Orchester zu sehen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das zu einfach gedacht ist, aber ich glaube, das macht ganz, ganz viel mit der Stimmung auch drumherum eben. Schon.
Naja, und im Konzerthaus hast du eben auch nicht diese ganzen vielen künstlerischen Departments. Da hast du halt die Künstler auf der Bühne. Punkt. Und okay. Es macht noch jemand irgendwie das Plakatdesign und so, aber losgelöst von der Veranstaltung.
Du brauchst ja trotzdem einen Beleuchter, brauchst du genauso. Du brauchst trotzdem jemanden, der gewährleistet, dass hier und da die richtigen Stühle stehen und alles. Also das ähnelt sich ja schon. Das meine ich ja vor allem mit den Departments, dass du wirklich solche Dinge, die auch außerhalb der Musik liegen, eigentlich gar nicht organisieren musst, weil dafür jemand zuständig ist, bestenfalls.
Genau, ja. Das ist natürlich sehr angenehm, das ist schon... Ja. Und ich bin da ja durch meine eigene Kindheit auch eigentlich sehr verwöhnt, weil wir ja mit dem Kreuzchor auch oft in solchen Locations dann waren, ne, so Kölner Philharmonie oder so, wo dann wirklich alles vorbereitet ist und jemand sagt dir genau, wann es losgeht und so, weißt du, und bei den Kirchenkonzerten ist das ja immer, musst du ja immer alles selber, wo gehen wir jetzt von da, machen wir dort lang, wie machen wir das? Und da kommt halt jemand und sagt dir, pass auf, hier, ich sag dir, wann so, ich stehe hier im Kontakt, ich habe hier den Knopf im Ohr, der sagt mir, der Einlass sagt mir, alle sind drin und dann geht's los. Das ist schon cool. Ja,
ich denk mir auch seit dem Projekt, also Urban Priol, Kabarettist und Polit-Satiriker, verwendet inzwischen die sogenannten Inflektive, also irgendwelche besonderen Ausrufe, die in Comics vorkommen, sowas wie Knall, Bumm oder so. Und seit dem Projekt denke ich mir auch einfach, seufzt. Ich denke, wie du gerade selber sagst, das war für mich auch, also wirklich weitestgehend so ein Organisationsurlaub. Es gab im Voraus gab's sehr, sehr viel organisatorische Dinge, weil wir von Cantamus quasi als Zusatzchor angefragt wurden, weil der ursprünglich allein agierende Chor, der Philharmonische Chor, vor einem Jahr ein bisschen in der Besetzungskrise war, was dann auch personelle Folgen und so weiter zugrunde hatte. Und wir wurden eben zu der Zeit angefragt, als Aushilfe einzuspringen. Und dadurch, dass aber der Philharmonische Chor in der Zwischenzeit immer weiter gewachsen ist, wurde uns quasi im Monatsrhythmus immer wieder eine neue Zahl durchgegeben, wie viele Leute wir jetzt eigentlich brauchen. Am Ende hatten wir deutlich mehr zur Verfügung, als am Ende dann doch angefragt wurden. Haben dann auch gesagt, was sollen wir jetzt mit denen machen? Die haben sich das alle eingeplant. Dann hieß es gleich wieder, wir können aber jetzt nicht von Konzert zu Konzert die Chorbesetzung wechseln lassen. Das ist auch nicht schön und so weiter. Da gab es den enormen Stress. Aber als das dann mal alles feststand und wirklich diese Zeit kam, die dann wirklich im Kulturpalast hier in Dresden stattfand, mit der wunderbaren Dresdner Philharmonie, die auch menschlich total cool auch uns als Gästen gegenüber war, und der Philharmonische Chor auch, das eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit und da werde ich mir jetzt auch den Begriff für die Zukunft merken, den du gerade genannt hattest, den Organisationsurlaub. Du gehst hin, Irgendwann kennen die Leute an der Pforte dich und wissen, du kommst jetzt wieder vorbei und so. Also herrlich, wirklich ganz, ganz entspannt. Und ja, vielleicht auch an der Stelle, falls es die Kollegin Iris Geisler hört vom Philharmonischen Chor, auch eine sehr, sehr angenehme und nette Zusammenarbeit einfach. Also die auch selber gesagt hat, ich hatte dann mit ihr auch das Gespräch mal drüber, sie genießt das wirklich auch sehr, im Konzerthaus zu arbeiten. Einfach zu wissen, man hat so ein Team, das zusammen funktioniert und jeder weiß, was er tun soll. Ja. Da könnte man, also ich verbiete mir ja grundsätzlich für mein Leben Neid zu empfinden, aber man könnte da neidisch werden.
Ja, das stimmt, ja, doch, auf jeden doch, Fall. Das stimmt schon, ja.
Ja, und natürlich hieß es dann danach gleich, ja, also sind wir jetzt wieder bei dem anderen Thema, Programm, Stücke, Wunsch für die Zukunft. Wir würden dann gerne noch Harry Potter 4, 5, 6 und 7 auch haben.
was natürlich aus dem nicht, Chor dann, aus dem Chor, oder?
Ja, ja, aus Cantamus, genau. Also die haben Blut geleckt. Und ja, es gibt natürlich nicht nur bei Harry Potter, sondern auch woanders Filme, wo die Chorbeteiligung auch nochmal wesentlich größer ist als beim dritten Harry Potter Film. Also da suchen manche schon noch ein bisschen nach der Herausforderung und haben jetzt eben gewissermaßen Blut geleckt, was ich gut verstehen kann, aber ja, vielleicht auch den Bogen dahin nochmal, also mir passiert das ja gerade selber, dass die Frequenz der Stückwünsche von Chormitgliederseiten deutlich gestiegen ist. Das liegt zum einen daran, dass ich in einem meiner Chöre letztes Jahr, also im vergangenen Jahr, ein Projekt hatte, bei dem es vor allem um die eigenen Kindheits- und Jugenderinnerungen ging und damit verbunden natürlich dann auch Stückvorschläge von mir eingefordert wurden. Ich merke aber, dass ich damit auf der anderen Seite auch ein bisschen was losgetreten habe.
Die Geister, und das, die
ich rief. Ja, genau. Und das nimmt inzwischen auf zwei Ebenen problematische Züge an. Nämlich das erste, wenn Stückewünsche kommen, werden mir sofort auch immer physische Noten dazu gegeben. Ich bin aber gleichzeitig gerade dabei, bei mir zu Hause Noten auszumisten, auszusortieren. Weshalb es mir langsam auch unangenehm ist, aber ich muss es dann trotzdem den Leuten sagen, dass ich bitte keine Noten mehr nach Hause nehmen möchte. Ich kriege auch immer alte Notenhefte und so weiter geschenkt, wo ich sage, das ist total lieb gemeint und ich weiß, dass die schenkende Person da sehr, sehr viel persönliche, emotionale Verbundenheit damit hat, aber ich habe gerade einfach keinen Platz dafür. Und das andere ist eben, was ich dann auch merke, ist, wenn so ein Stückewunsch, ja, was ja auch nicht ganz unwahrscheinlich ist, nicht berücksichtigt werden kann, wird das gleich persönlich genommen. Also da wird der Wunsch eines Stückes mit der Bewertung der Person irgendwie in Verbindung gebracht. Ich kann es gerade nicht besser formulieren, aber vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Und wenn ja, hast du so einen ganz groben Tipp, wie man da am besten mit umgeht, wie man das am besten handelt? Handelt?
Nee, du, nicht so richtig. Also, dass das persönlich genommen wurde, das hatte ich jetzt, glaube ich, noch also
ich hatte
nicht.
Das, ich hatte das jetzt zum Beispiel auch, dass dann so ein Chormitglied vermehrt auf mich zukam und dann irgendwann sagte, ja okay, also wenn das Stück und das Stück nicht. Aber das dann da hier, das wäre mir ganz besonders wichtig, wenn wir das machen.
Ja, gute Verhandlungstaktik auf jeden Fall, ja.
Und ich denke mir, ja, aber das kann ich nicht einfach machen, weil ich meine, wir als künstlerische Leiter, Leiterinnen haben ja auch Vorstellungen, erstens programmatischer Natur und zweitens, was viele nicht wissen oder nicht bedenken, wir denken ja nicht nur an die Stücke, sondern auch, was machen wir mit den Stücken? Also haben wir stimmbildnerische Ideen damit? Was hilft dem Chorklang? Was könnte so weiter? Und dann fehlt, glaube ich, einfach so einem Mitglied, ohne das vorzuwerfen, sondern es liegt einfach in der Natur der Sache, fehlt einfach so dieser Gesamtblick darauf, passt dieses Stück gerade in den Chor? Nicht nur, weil es schön ist, sondern passt es auch, was weiß ich, weil es achtstimmig ist, gerade nicht, weil wir nicht Besetzung haben oder so und so ähnlich. Aber wie vermittelt man das einem Chormitglied, ohne dass es eine Kränkung erfährt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, wenn ich Sachen irgendwie abgelehnt habe, dann war das immer so von Leuten, mit denen man jetzt oder mit denen ich jetzt so eine Beziehung hatte, dass man da so dann eher auf einer humoristischen Ebene drüber gesprochen hat und dann kamen die da immer wieder mit an, aber man wusste, okay, eigentlich haben sie verstanden, dass es jetzt nicht dran ist, aber es ist irgendwie, sie versuchen es immer mal wieder und es ist irgendwie lustig.
Ja, so einen habe ich auch, der kommt einmal im Jahr mit demselben Stückwunsch, wo wir beide inzwischen wissen, der kommt des Protokolls wegen, also dass er es halt einmal im Jahr gesagt hat, aber hat auch
welches
nicht mehr die
Aussicht, wenn ich fragen darf.
Naja, das ist das Weihnachtsoratorium. Ach so. Da hat man es ja schon öfter drüber.
Ach. Ja, und deswegen kenne ich das so, glaube ich, mit dem persönlichen Nehmen nicht so. Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, habe ich nochmal wieder drüber nachgedacht. ob wir nicht manchmal, wir hatten das beim Einsingen auch schon mal, dass man da ab und zu mal erörtern muss, warum macht man Sachen eigentlich wie und was ist, wofür ist welche Übung da, ob man das eben vielleicht dem Chor gegenüber auch öfter nochmal kommunizieren kann, dass eben so ein Programm, das war ja jetzt auch, als wir jetzt sozusagen beim Unichor diese Auswahl gemacht haben, da kam auch in dem Zusammenhang, ja, und zum Beispiel das Orchester, die dürfen, das Uni-Orchester, die dürfen dann immer auswählen, irgendwie was gemacht wird. Naja, gut, beim Uni-Orchester, da, die wählen dann zwischen zwei Programmen aus, die zur Auswahl stehen. Das heißt, das ist, da sind zwei mögliche Programme und dann darf das Orchester auswählen. Ist im Prinzip eine interessante Idee, funktioniert aber natürlich nur, wenn du eben auch wie bei so einem klassischen Orchesterkonzert zwei oder drei Stücke hast, die dann ein Programm machen, wo du sagst, das kann ich mir innerhalb von, da überlege ich mir innerhalb von einer halben Stunde das eine Programm und innerhalb von einer halben Stunde, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne, aber also in einer absehbaren Zeit kann ich mir zwei Programme überlegen, ohne dass ich sage, das ist dann vertane Liebesmühe, wenn das eine nicht genommen wird. Mhm. Bei einem Chorprogramm mit 12 Stücken, sage ich mal, ist es so aufwendig, dieses Programm genau mit den Sachen, die du gesagt hast, zu erstellen, zu überlegen, okay, was kann der Chor gerade, aber vielleicht auch, was kann er noch nicht, wo will ich eine Herausforderung schaffen, die darf aber auch nicht zu hoch sein, weil wir wollen ja nicht daran scheitern, dann soll das Programm ausgewogen sein, vielleicht von den Sprachen her, von den vom Gestus her der Musik, vielleicht von der Zeit her, aus der sie stammen, soll aber auch ein bisschen zusammenpassen, das sind so viele Sachen, an die wir da versuchen zu denken, dass das echt hart ist, daraus Programme zu formen. Und vielleicht ist es eben auch manchmal so, dass man das nochmal den Chorleuten nochmal kommunizieren kann, wie sowas abläuft. Wir haben das hier, glaube ich, auch schon manchmal gemacht, aber was man da alles mit bedenken muss, damit die verstehen, wie kompliziert das ist und dass es eben nicht ganz so einfach ist wie Schnips, da ist jetzt irgendwie die Idee und das machen wir jetzt. Und gleichzeitig finde ich noch einen Punkt auch wichtig, wenn es gibt ja auch Ensembles, die wirklich total darauf aufbauen, dass das Programm immer aus dem Chor kommt. Okay. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eben doch auch immer so, dass ja die Chorleitung am Ende den Chor dazu bringen muss, das Programm richtig gut zu singen. Und dafür muss ich selber auch Mindestmaß dafür brennen.
Ja.
Und deswegen ist es eben auch so, dass wir manche Stücke nicht machen können. Wenn ich für ein Stück nicht brenne, dann wird es dir, der du dieses Stück magst, nichts nutzen, wenn ich das ins Programm nehme. Denn es wird nicht so gut werden. Es wird nie so gut werden, wie du es dir vorstellst, weil du es vielleicht schon mal gesungen hast oder gehört hast. Aber auch für die anderen wird es nie so gut werden, wie es eigentlich werden sollte, weil es, ich finde es sehr schwierig, mich der Gestalt zu verbiegen, dass ich Stücke, manchmal muss man das tun, aber weil man irgendwie auf dem Chortreffen ist und mal wieder Alta Trinita Beata gesungen werden soll, was alle kennen. Aber okay, da komme ich dann einmal durch. Aber wirklich so ein Stück in so einem Programm dann zu haben, was irgendjemand ganz und dann auch noch ganz besonders toll fand, sodass die Fallhöhe auch noch richtig hoch ist.
Richtig,
und du stehst vorne und sollst das mit dem Chor machen, das funktioniert einfach nicht.
Ja, ich sehe das auch als sinnvoll an, dem Chor vielleicht da auch mal die verschiedenen Ebenen und Facetten der Programmgestaltung nahezubringen, wenn ich wüsste, dass das mit einer, ich sag mal, einmaligen Ansage getan wäre. Aber ich habe ja bei nicht wenigen Chormitgliedern das Gefühl, dass das vielleicht für den Moment dann verstanden wird, aber spätestens, wenn es um die nächste Programmplanung geht, alles wieder vergessen ist und dann wieder diese Wünsche mit derselben, na, wie soll man sagen, mit derselben wenigen Reflektiertheit geäußert werden, weshalb ich dann auf Dauer auch wieder den Zweifel daran sehe, warum nehme ich jetzt meine Probenzeit her und erkläre den Leuten, warum ich dieses und dieses Stück ausgesucht habe. Ne? Aber klar, das ist wieder mal der Punkt, da muss man selber entscheiden, wo ist es jetzt angebracht, welches Ensemble versteht das nicht, welches Ensemble kommt vielleicht auch einfach klar damit, dass man sagt, nein, das Stück ist jetzt nicht dran, und welches braucht eben mehr Erklärung, da sind ja eben diese sozialen Geflechte und Anhäufungen, die nun mal Chöre sind, ganz unterschiedlich zusammengestellt. Ja, das stimmt schon. Also natürlich, wie beim Einsingen auch, möglichst viel Transparenz schaffen, das ist schon wichtig, aber man sollte wahrscheinlich auch aufpassen, dass man es da nicht zu sehr übertreibt. Nicht, dass dann so eine Chorprobe, um es jetzt mal überspitzt auszudrücken, in eine Vorlesung ausartet oder in einem theoretischen Vortrag und das Singen am Ende vielleicht zu kurz kommt. Das wäre ja natürlich auch schade.
Das wollen wir.
Brennst du denn dann jetzt für das aktuelle Programm des Unichores?
Ich wusste, dass das kommt und ich wollte mich eigentlich davor drücken. Das Konzert ist ja jetzt, das wird ja jetzt gelaufen sein. Das war bestimmt ganz toll. Wir haben das bestimmt super gemacht. Also es gibt, ich finde alle Stücke schön. Es gibt eines, da muss ich mich ein bisschen anstrengen. Also, sagen wir es mal so.
Liebe Unichor-Leute, ich wünsche euch viel Erfolg dabei, herauszufinden, welches Stück das gewesen sein könnte.
Ich glaube, das ist relativ einfach herauszufinden.
Die wissen das, okay.
Ob sie es wissen, weiß ich nicht, aber wenn ich es jetzt gesagt habe, dann werden sie es, glaube ich, wissen. Ich hoffe, es ist nicht allzu sehr rausgekommen in der Probenarbeit, aber wenn ich es jetzt sage, dann werden sie es bestimmt herausfinden. Ich hätte das Programm so nicht zusammengestellt, weil es, da sind wir wieder bei dem Thema, was bedenken wir alles? Es ist sehr stilistisch in eine Richtung, auf eine Art und Weise, die mir jetzt nicht gefallen hätte. Also ich meine, du hast jetzt auch gesagt, okay, du machst dann auch Yellow, aber bei dir kommt dann eine Uraufführung noch dazu. So, dann ist das, weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich ein gewisser Kontrast.
Ich habe auch einfach mal gewisse Freude, Musik von Yellow zu machen. Das ist auch einfach eine Facette,
genau, die ja, man und mal selber das haben wir jetzt kann. Halt auch, und da sind auch zwei Stücke drin und zwei Stücke Yellow, finde ich auch noch okay und machbar, aber so insgesamt ist es stilistisch sehr monothematisch und das hätte ich wahrscheinlich so nicht zusammengestellt, aber die einzelnen Stücke, wie gesagt, bis auf eines, wo ich mir ein bisschen mehr Mühe geben muss, finde ich alle super und für mich war, ich weiß nicht, hatte ich das hier schon erzählt? Nee. Für mich war tatsächlich auch eine Entdeckung dabei, also es hat ein, ja, im strengen Sinne tatsächlich auch Pop-Song, würde man sagen, in das Programm geschafft. The Hymn of Axiom von Vienna Teng, der aber der Gestalt ist, also da geht es sozusagen, da spricht eine KI, glaube ich, spricht da im Text und sie hat das mit Vocoder sozusagen gemacht. Das heißt, sie singt die Melodie und spielt dann, gleichzeitig wird es halt gesampled aufs E-Piano und spielt dann, so dass das auch im Original schon so ein bisschen nach Chor klingt. In dem Fall macht sie das natürlich, damit es so schön technisch klingt, weil wenn dann die Stimme gesampled wird auf die anderen Töne, dann wird die natürlich, bekommt die so einen leicht technischen, verzerrten Klang. Aber dadurch eignet sich das eben perfekt im Gegensatz zu manchen anderen Popsongs, wie ich finde, aber ich bin ja auch kein Jazzrock-Popcore-Leiter, eignet sich das dann perfekt für eine Übertragung auf Chor und das fand ich eine echte Entdeckung. Das kannte ich nicht. Und das hat's da auch in die Top-Auswahl geschafft.
Das hätte ich jetzt vielleicht nochmal akzentuiert, aber das hast du jetzt eben dadurch getan, dass ja solche, ich sag jetzt mal, Wunschprogramme auch dem Chorleiter, der Chorleiterin die Gelegenheit geben, auch selber Dinge zu entdecken und sich vielleicht auch mal mit Dingen auseinanderzusetzen, wo man jetzt vielleicht selbst nicht drauf gekommen wäre. Und das kann ja quasi nicht nur für den Chor, sondern eben auch einfach mal für die andere Seite, für die Leitung eine horizonterweiternde Sache sein. Vielleicht abschließend damit die Frage, kannst du so ein Projekt empfehlen grundsätzlich? Also würdest du schon sagen, dass die Gewinnseite groß genug ist, um vielleicht auch allgemein mal für unsere Kolleginnen und Kollegen diese Empfehlung rauszugeben? Probiert's mal aus oder wie bewertest du so ein Projekt abschließend?
Also ausprobieren würde ich es auf jeden Fall. Ich bin jetzt, weiß jetzt natürlich noch nicht, wie es im Chor sozusagen jetzt final wahrgenommen wurde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das sogar noch ein bisschen besser funktioniert bei Chören, die nicht so ein, in Anführungszeichen, Gefahr laufen, plötzlich so ganz anders zusammengesetzt zu sein wie so ein Unichor, ne? Also wo sicherlich auch Leute rausgehen und reingehen, aber wo man sagen kann, in der Rechtzeitigkeit, wie man so ein Programm vorbereiten muss, können wir das abstimmen und wenn dann das Programm kommt, sind auch, sage ich mal, 80-90% immer noch die gleichen Leute. Da könnte ich mir das sogar noch besser vorstellen, als jetzt hier in diesem Unichor-Setting, wo ich es ein bisschen schwierig tatsächlich finde, weil du ja eigentlich jetzt schon abstimmen müsstest, was in zwei Semestern kommt und das und der Chor sich dann noch mehr durchmischt als nur über ein Semester hinweg. Ja, und aber es war auf jeden Fall interessant, es sind die Leute ins Gespräch gekommen untereinander, auch über die Musik, natürlich haben sich auch ausgetauscht, haben natürlich auch so ein bisschen lobbyiert dann für die Abstimmung irgendwie, hey, das müsst ihr unbedingt ankreuzen, anklicken und so. Und alleine das ist, glaube ich, auch schon eine Aktivierung, die im Chor durchaus sinnvoll ist, dass, also es haben auch einige dann schon im Vorhinein Feedback gegeben, tolle Idee, Ich freue mich aber auch über die zusammengestellten Programme, weil ich mich da dann überraschen lassen kann von dem, was irgendwie die Chorleitung vorschlägt. Ja. Das finde ich natürlich ein tolles Feedback. Vielen Dank. Und das ist sicherlich ein anderer Aspekt, der aber da ja auch passieren kann, dass eben Sachen vorgeschlagen werden, die eben, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass diese Hymn of Axiom, also ich weiß, dass ein paar aus dem Chor kannten, aber ich weiß auch, dass es einige nicht kannten und genauso wie ich darauf gestoßen sind, dachten, oh, das klingt eigentlich ganz gut, das wählen wir mal nach ganz oben. Und ich glaube, das sind schon Effekte, die auf jeden Fall sinnvoll sind und ausprobieren kann man sowieso immer alles und vielleicht geht's mal schief. Also ich glaube aber, die Gefahr ist relativ gering.
Ja. Also ich werde euch viel Freude und Erfolg für das Konzert gewünscht haben, wenn ihr das hier hört. Und bin sehr gespannt, was du dann, lieber Karl, auch im Nachgang zu dem Konzert berichten wirst, also wie es dann final so ausgegangen ist.
Ja, und was dann aus dem Chor kommt, wie gesagt. Also
genau, ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und irgendwann in weiter Ferne wahrscheinlich freue ich mich dann auch mal, den Chor vielleicht mal kennenzulernen. Also würde mich auch mal interessieren, dass die Menschen, von denen du hier regelmäßig sprichst, auch dann ein Gesicht haben für mich. Aber mal gucken, wann sich das irgendwie ergibt. Vielleicht gibt's ja auch in diesem Jahr wieder eine persönliche Zusammenkunft. Müssen wir mal sehen. Ja.
Sehr gerne.
Ja, hast du noch Fragen, lieber Karl? Ich habe heute so das Gefühl, dass über der Folge stehen könnte, die Interviews führten Robert Schad und Karl Hensel. Hat heute ein bisschen Interviewcharakter gehabt, aber auch schön. Aber auch schön.
Ich bin ja großer Fan von Interviews, auch so zum Hören oder so als Podcast oder so. Finde ich das auch mal sehr interessant. Also glaube ich auch.
Ist ja auch letztlich eine Art der Gesprächsform, von daher.
Genau.
Sehr schön. Ja.
Nein, gut. Ich fand das sehr interessant. Wie gesagt, diese Filmmusik-Sache, da hatte ich schon so ein bisschen gesessen und gedacht, würde ich schon auch gern dabei sein.
Ja, und also wenn sich euch irgendwie die Gelegenheit auftut, macht das. Ja, es gibt nicht so viele Gelegenheiten, obwohl diese Filmkonzerte immer mehr zunehmen. Man muss auch ein bisschen hoffen, dass man zur richtigen Zeit angesprochen wird. Also so ist es zumindest uns passiert. Also wir haben selber nicht mit dieser Anfrage gerechnet und hatten dann in dem Fall Glück, dass wir gefragt wurden. Und
manchmal muss man einfach Glück haben. Ja.
Würden es, behaupte ich jetzt, jederzeit wieder tun. Schauen wir mal, was sich da noch ergibt. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Rest Februar, wenn ihr das dann hören könnt, und hoffe, dass wir uns dann alle wohlauf im März wieder hören können, in unserem inzwischen monatlichen Turnus, wie ihr sicherlich schon festgestellt habt. Und ja, habe sonst nichts mehr hinzuzufügen, wünsche euch alles Gute und überlasse die Schlussworte von Herzen gerne meinem lieben Kollegen Karl Hensel.
Ja, ich schließe mich an, wünsche auch allen eine gute Zeit und wir hören uns dann demnächst wieder hier auf diesem Kanal oder bei den nächsten anstehenden Konzerten und Auftritten. Und habt immer ein bisschen schöne Musik bei euch und etwas Gelassenheit für alles, was ansteht. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis bald.